Die Geschichte vom opferwilligen Freund. Ein Märchen von Oscar Wilde, nach dem englischen Original The Devoted Friend, von mir selbst ins Deutsche übertragen. Eines Morgens steckte der alte Wasserratz den Kopf aus seinem Loche. Er hatte blanke Kulleraugen, einen borstigen grauen Kotelettenbart und ein Schwanz wie ein langes Stück schwarzer Gummi. Auf dem Teich schwammen die kleinen Enten spazieren. Sie sahen genau wie ein Schwarm gelber Kanarienvögel aus. Ihre Mutter war ganz rein weiß, mit echt roten Beinen. Sie versuchte ihren Kindern beizubringen, wie man im Wasser Kopf steht. »Wenn ihr nicht Kopf stehen könnt, werdet ihr niemals zur feinen Gesellschaft zugelassen werden«, sagte sie unausgesetzt zu den Kleinen. Und alle Augenblicke führte sie ihnen von Neuem vor, wie man's macht. Aber die kleinen Enten passten überhaupt nicht auf. Sie waren noch so jung und unerfahren, dass sie nicht wussten, von welch großen Nutzen es ist, zur feinen Gesellschaft zugelassen zu sein. »Was für ungehorsame Kinder«, schrie der alte Wasserratz, »sie verdienen, weiß Gott, dass man sie ertränke.«
»Beileibe nicht«, erwiderte die Ente, »es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und Eltern können nie geduldig genug sein.«
»Ach so, ich verstehe nichts von elterlichen Gefühlen«, sagte der Wasserratz, »ich bin kein Familienmensch, ob sie es glauben oder nicht. Tatsache ist, dass ich niemals verheiratet war, und ich habe auch nicht im Sinn, es nachzuholen. Liebe ist auf ihre Art ja ganz hübsch, aber Freundschaft ist weitaus erhabener. Ich wüsste wahrhaftig nichts auf der Welt, das edler oder auch seltener wäre als aufopfernde Freundschaft.«
»Und was, wenn ich bitten darf, sind Ihrer Meinung nach die Pflichten eines opferwilligen Freundes?« fragte ein Grünhänfling, der nahe bei in einem Weidenbaume saß und der Unterhaltung zugehört hatte.
»Ja, das würde mich auch furchtbar interessieren«, sagte die Ente und schwamm davon bis ans Ende des Teiches und stellte sich auf den Kopf, um ihren Kindern ein gutes Beispiel zu geben.
»So eine dumme Frage«, rief der Wasserratz. »Ich würde selbstverständlich erwarten, dass mein opferwilliger Freund sich für mich opfert.«
»Und was würden Sie als Gegenleistung für ihn tun?« fragte der kleine Vogel und schaukelte sich, mit den zierlichen Flügeln schlagend, auf einem silbrig-grauen Zweig.
»Ich verstehe Sie nicht«, entgegnete der Wasserratz.
»Nun, dann will ich Ihnen eine Geschichte zu dem Thema erzählen«, sagte der Hänfling.
»Handelt sie von mir?« fragte der Wasserratz. »In diesem Falle will ich sie mir anhören, denn ich bin ganz verrückt auf Romane aus dem Leben.«
»Die Geschichte lässt sich durchaus auf Sie anwenden«, sagte der Hänfling. Er flog herab, setzte sich auf die Uferböschung und erzählte die Geschichte vom opferwilligen Freund. »Es war einmal«, begann der Hänfling, »es war einmal ein redlicher Bursche, der hieß Hans.«
»War er etwas Großes, etwas Ausgezeichnetes?« fragte der Wasserratz.
»Nein«, antwortete der Hänfling, »ich glaube kaum, dass irgendetwas groß war an dem kleinen Hans, außer seiner Herzensgüte. Auch zeichnete ihn wohl nichts weiter aus als ein lustiges, gutmütiges Vollmondgesicht. Er wohnte ganz für sich in einem kleinen Hüttchen und arbeitete jeden Tag in seinem Garten. In der ganzen Gegend war kein Garten so schön wie seiner. Federnelken wuchsen darin und Goldlack und Hirtentäschel und Eisenhut. Da waren gelbe Rosen und rote Damaszenerrosen, lila Krokus und goldene und purpurne und weiße Veilchen,
Ackelei und Wiesenschaum, Majoran und Basilienkraut, Himmelsschlüsselchen und Lilien, Narzissen und Nelkensprossen und Blüten da, jedes zu seiner Zeit, wie es die Monate brachten. Und eine Blume trat an der vorigen Stadt, so daß es stets viel Schönes anzutauen und liebliche Düfte zu atmen gab. Der kleine Hans hatte sehr viele Freunde, aber der aufopferndste von allen war der Müller, der große, dicke Hugo. Ja, eine so selbstlose Zuneigung hegte der reiche Müller für den kleinen Hans, daß er nie an dessen Garten vorübergehen konnte, ohne sich über das Mäuerchen zu lehnen und einen gewaltigen Blumenstrauß oder eine Handvoll würziger Kräuter zu pflücken oder sich die Taschen mit Pflaumen und Kirschen vollzustopfen, wenn gerade die reife Zeit war. »Wahre Freunde sollen alles gemeinsam besitzen«, sagte er dann stets, und der kleine Hans nickte dazu und lächelte und war sehr stolz, einen Freund mit solch hohen Gedanken zu haben. Bisweilen fanden es die Nachbarn zwar sonderbar, daß der reiche Müller dem kleinen Hans niemals etwas als Gegengabe brachte, obwohl er 100 Säcke feinstes Mehl besaß, die in seiner Mühle aufgespeichert standen, und 6 Milchkühe und eine große Herde wolliger Schafe. Aber Hans zerbrach sich nicht den Kopf über solche Dinge, und er kannte kein größeres Vergnügen, als all den wunderbaren Worten zu lauschen, die der Müller unermüdlich über die Uneigennützigkeit echter Freundschaft zu sagen wußte. Der kleine Hans arbeitete also Tag aus, Tag ein in seinem Garten. Im Frühling, im Sommer und im Herbst war er froh und glücklich, doch wenn dann der Winter kam und er nicht Obst noch Blumen auf den Markt zu bringen hatte, da litt er arg durch Hunger und Kälte, und oftmals mußte er sich schlafen legen, ohne etwas anderes gegessen zu haben als ein paar gedörrte Birnen oder einige trockene Nüsse. Auch war er im Winter ganz mutterseelen allein, denn der Müller kam da nie zu ihm.
»Es hätte keinen Zweck, wenn ich zu dem kleinen Hans ginge, solange noch Schnee liegt«, pflegte er zu seiner Frau zu sagen. »Wenn einer Kummer hat, soll man ihn in Ruhe lassen und ihn nicht mit Besuchen quälen. Ich jedenfalls hege diese Vorstellung von Freundschaft, und ich bin fest überzeugt, ich habe damit recht. Deshalb werde ich bis zum Frühling warten und ihn dann aufsuchen, denn erst im Frühling kann er mir einen großen Korb voll Schlüsselblumen geben, und darüber wird er sich so herzlich freuen.«
»Du bist wahrhaftig sehr rücksichtsvoll gegen andere«, erwiderte seine Frau, die behaglich in ihrem Lehnstuhl neben dem großen Kiefernholzfeuer saß. »Sehr, sehr rücksichtsvoll. Es ist ein wahrer Genuss, dich über die Freundschaft sprechen zu hören. Ich sage dir, der Pfarrer kann nicht so erbaulich reden wie du, und dabei wohnt er in einem dreistöckigen Haus und trägt einen goldenen Ring am kleinen Finger.« »Aber könnten wir den kleinen Hans nicht zu uns einladen?« sagte des Müllers Jüngster. »Wenn der arme Hans traurig ist, will ich ihm die Hälfte von meinem Haferbrei abgeben und ihm meine weiße Kaninchen zeigen.«
»Dummer Junge«, schrie der Müller, »ich möchte wirklich wissen, was für einen Zweck es hat, dich in die Schule zu schicken. Mir scheint, du wirst immer dümmer statt klüger. Verstehst du nicht, wenn der kleine Hans zu uns heraufkäme und unseren warmen Kamin sähe und unser gutes Essen und unser großes Fass voll roten Wein, ja, da könnte er neidisch werden. Und Neid ist was ganz Schlimmes und verdirbt jeden Charakter. Ich aber werde es keinesfalls zulassen, dass Hansens Charakter verdorben wird. Ich bin sein bester Freund, und ich werde stets über ihn wachen und Sorge tragen, damit keiner ihn in Versuchung führt. Und noch eins, wenn Hans hierher käme, würde er mich vielleicht bitten, ihm etwas Mehl auf Kredit abzulassen. Und das könnte ich nicht tun.« Mehl ist eines und Freundschaft ist ein anderes, und sie dürfen nicht miteinander vermengt werden. Die beiden Wörter klingen ganz verschieden, und folglich bedeuten sie auch etwas ganz Verschiedenes. Ich dächte, das sieht jedes Kind.
»Wie gut du sprichst«, sagte die Müllersfrau und schenkte sich ein großes Glas Warmbier ein. »Ich bin ganz schläfrig dabei geworden. Es ist genau, als ob man in der Kirche sitzt.«
»Viele, viele Leute handeln gut«, erwiderte der Müller, »aber sehr wenige sprechen gut. Woraus erhält das Sprechen das weitaus schwierigere von beiden ist und das viel vornehmere dazu?«
Und er schoss quer über den Tisch einen strengen Blick nach seinem kleinen Jungen, der vor lauter Scham über seine Dummheit den Kopf hängen ließ und ganz puterrot anlief und in seinen Tee zu weinen begann. Na ja, er war ja noch so klein, dass er es ihm nicht übel nehmen dürft.
»Ist das der Schluss der Geschichte?« fragte der Wasserratz.
»Aber nein«, antwortete der Hänfling, »das ist erst der Anfang.«
»Dann sind Sie ganz und gar nicht auf der Höhe Ihrer Zeit«, sagte der Wasserratz. »Jeder gute Schriftsteller fängt heutzutage seine Geschichte am Ende an und geht dann auf den Anfang über und schließt mit der Mitte. Das ist die neueste literarische Mode. Ich habe es kürzlich ganz genau von einem Kritiker gehört, der mit einem jungen Mann um den Teich herumwandelte. Er sprach sehr ausführlich über diese Materie, und bestimmt hatte er mit allem Recht, was er sagte, denn er trug eine blaue Brille zu seinem Kahlkopf. Und jedes Mal, wenn der junge Mann eine Bemerkung einwarf, machte er immer nur »Ha!« »Aber bitte fahren Sie mit Ihrer Geschichte fort. Der Müller gefällt mir ganz ungemein. Ich habe selber schöne Gefühle aller Art, und das schafft eine tiefe Seelenverwandtschaft zwischen uns.«
»Gut«, sagte der Hänfling und hüpfte bald auf dem rechten, bald auf dem linken Bein. Als der Winter vorüber war und die Schlüsselblumen ihre blassgelben Sterne eben aufgetan hatten, sagte der Müller zu seiner Frau, er wolle nun hinübergehen und den kleinen Hans besuchen. »Nein, was für ein gutes Herz du hast«, rief die Frau, »du denkst doch in einem fort an die anderen. Und vergiss nicht, den großen Korb für die Blumen mitzunehmen.«
Also band der Müller die Flügel der Windmühle mit einer starken Eisenkette fest und ging den Hügel hinab, den großen Korb am Arm.
»Guten Morgen, kleiner Hans«, sagte der Müller.
»Guten Morgen«, sagte Hans und lehnte sich auf seinen Spaten und lachte von einem Ohr zum anderen.
»Und wie ist dir es den ganzen Winter durchgegangen?« fragte der Müller.
»Oh, danke«, rief Hans, »du bist sehr gütig, dich danach zu erkundigen, wirklich sehr gütig.«
»Offen gesagt, ich habe eine ziemlich böse Zeit hinter mir. Aber nun ist der Frühling da, und ich bin wieder ganz vergnügt, und alle meine Blumen gedeihen.« »Wir haben während des Winters oft von dir gesprochen, Hans«, sagte der Müller, »und uns gefragt, wie es dir gehen mag.«
»Das war sehr lieb von euch«, sagte Hans, »ich hatte schon ein bisschen Angst, ihr hättet mich vergessen.«
»Hans, ich muss mich doch über dich wundern«, sagte der Müller. »Freundschaft vergisst niemals. Das ist ja das Wundervolle an ihr. Aber ich fürchte, du begreifst die Poesie des Lebens nicht. Nebenbei bemerkt, wie hübsch deine Schlüsselblumen sind.«
»Ja, sie sind wirklich sehr hübsch«, sagte Hans, »und es ist ein großes Glück für mich, dass ich ihrer so viele habe. Ich will sie auf den Markt bringen und sie der Tochter des Bürgermeisters verkaufen. Und mit dem Geld kann ich dann meinen Schubkarren wieder auslösen.«
»Deinen Schubkarren auslösen? Willst du damit etwas sagen, du hast ihn verkauft? Das wäre ja eine schöne Dummheit von dir gewesen.«
»Na ja«, antwortete Hans, »die Wahrheit zu sagen, ich konnte nicht anders. Den ganzen Winter ist so ärmlich bei mir zugegangen. Verstehst du, dass ich nicht einmal das Geld hatte, mir Brot zu kaufen? Da verkaufte ich zuerst die silbernen Knöpfe von meinem Sonntagsrock, und dann verkaufte ich meine silberne Kette, und dann verkaufte ich meine lange Tabakspfeife, ja, und zuletzt verkaufte ich meinen Schubkarren. Aber jetzt werde ich alles wieder zurückkaufen.«
»Hans«, sagte der Müller, »ich schenk dir meinen eigenen Schubkarren. Er ist eben nicht im besten Zustand. Die eine Seite fehlt ganz, und auch an den Radspeichen ist Verschiedenes entzwei. Aber trotz alledem will ich ihn dir schenken. Ich weiß, das ist sehr edelmütig von mir, und die Leute werden mich für äußerst töricht halten, weil ich mich von dem Schubkarren trenne. Aber ich bin anders als der gemeine Haufen. Meiner Meinung nach ist Edelmut das innerste Wesen der Freundschaft. Und außerdem habe ich mir ja gerade einen neuen Schubkarren zugelegt. Jawohl, sei guten Mutes und mach dir keine Kopfschmerzen. Ich schenk dir meinen Schubkarren.«
»Ach, das ist wirklich sehr edelmütig von dir«, sagte der kleine Hans, und sein lustiges, rundes Gesicht strahlte über und über vor Freude. »Ich kann ihn auch leicht reparieren, denn ich habe ein schönes Brett bei mir im Hause.«
»Ein schönes Brett«, sagte der Müller, »sieh an, das ist genau das, was ich für mein Scheunendach brauche. Mein Scheunendach hat nämlich ein gewaltig großes Loch, und das Korn wird ganz feucht werden, wenn ich nicht etwas darüber nagle. Welch ein Glück, dass du davon gesprochen hast. Es ist doch erstaunlich, wie eine gute Tat stets eine zweite nach sich zieht. Ich hab dir meinen Schubkarren geschenkt, und nun willst du mir ein Brett schenken. Natürlich ist mein Schubkarren viel mehr wert als dein Brett, aber wahre Freundschaft rechnet nicht. Bitte, hol es gleich, damit ich noch heute Abend mit der Arbeit an meiner Scheune beginnen kann.«
»Gerne«, rief der kleine Hans, und er rannte in den Schuppen und schleppte das Brett heraus.
»Das ist nun gerade kein sehr großes Brett«, sagte der Müller und schaute es prüfend an. »Ich glaube fast, wenn ich mein Scheunendach damit ausgebessert habe, wird nichts für dich übrig bleiben, um den Schubkarren zu reparieren. Aber selbstverständlich ist das nicht meine Schuld. Und jetzt, da ich dir meinen Schubkarren geschenkt habe, wirst du mir sicherlich gern ein paar Blumen als Gegengabe schenken. Hier ist der Korb. Sieh nur zu, dass er bis oben voll wird.«
»Bis oben voll?« sagte der kleine Hans etwas bekümmert, denn der Korb war wirklich sehr groß, und er wußte, dass keine Blumen für den Markt übrig bleiben würde, wenn er ihn bis oben füllte, und es lag ihm doch sehr viel daran, seine Silberknöpfe wiederzubekommen.
»Aber gewiß«, antwortete der Müller, »da ich dir meinen Schubkarren geschenkt habe, halte ich es nicht für unbillig, dass ich dich um ein paar Blümchen bitte. Vielleicht irre ich mich, aber ich sollte meinen, Freundschaft, wahre Freundschaft, ist ganz frei von jeder Art Eigennutz.«
»Lieber Freund, bester Freund«, rief der kleine Hans, »alle Blumen meines Gartens sind dein. Mir liegt jederzeit sehr viel an deiner guten Meinung, mehr als an meinen silbernen Knöpfen.« Und er lief und pflückte all seine schönen Schlüsselblumen und füllte den Korb des Müllers bis oben hin.
»Auf Wiedersehen, kleiner Hans«, sagte der Müller, als er mit dem Brett auf der Schulter und dem großen Korb in der Hand den Hügel hinanstieg.
»Auf Wiedersehen«, sagte der kleine Hans und machte sich höchst vergnügt wieder ans Graben. Er freute sich so sehr über den Schubkarren. Am nächsten Tag band er gerade ein paar Geißblattranken über der Tür fest, als er den Müller hörte, wie er von der Straße her nach ihm rief. Er sprang also von der Leiter, lief hinab in den Garten und blickte über die Mauer. Da stand der Müller mit einem großen Sack Mehl auf dem Rücken.
»Lieber kleiner Hans«, sagte der Müller. Würdest du hier etwas ausmachen, diesen Sack Mehl für mich auf den Markt zu bringen?
Oh, das tut mir wirklich leid, sagte Hans, aber ich habe heute sehr viel zu tun. Ich muss all meine Schlingpflanzen aufbinden, alle meine Blumen gießen und schließlich meinen ganzen Rasen walzen.
In der Tat, sagte der Müller, wenn ich recht bedenke, dass ich dir meinen Schubkarren schenken will, finde ich es sehr wenig freundschaftlich von dir, mir den kleinen Gefallen zu verweigern.
»Ach, sprich doch nicht so«, rief der kleine Hans, »nicht um alles in der Welt möchte ich unfreundschaftlich gegen dich sein.«
Und er lief nach seiner Mütze und keuchte mit dem großen Sack auf den Schultern davon. Es war ein sehr heißer Tag und die Landstraße war entsetzlich staubig. Ehe Hans den 6. Meilenstein erreicht hatte, fühlte er sich so matt, dass er sich niedersetzend und ausruhen musste. Aber gleich ging er tapfer weiter und gelangte endlich zum Markt. Als er dort eine Weile gewartet hatte, verkaufte er den Sack Mehl zu einem sehr günstigen Preis und kehrte dann unverzüglich heim. Er beeilte sich sehr, denn er fürchtete, unterwegs den Räubern in die Hände zu fallen, wenn er sich länger aufhielte.
»Das war mal ein schwerer Tag heut«, sagte der kleine Hans zu sich selber, als er ins Bett ging. »Aber ich freue mich doch, dass ich den Müller nicht abgeschlagen habe. Er ist ja mein bester Freund, und überdies will er mir seinen Schubkarren schenken.«
Früh am nächsten Morgen kam der Müller herüber, um das Geld für den Sack Mehl zu holen. Der kleine Hans jedoch war so müde, dass er noch im Bett lag. »So war ich hier stehe«, sagte der Müller, »du bist sehr faul. Ich dächte, da ich dir doch meinen Schubkarren schenken will, solltest du früh aufstehen und fleißig arbeiten. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ich sehe es ja ungern, wenn einer meiner Freunde träge oder saumselig ist. Du darfst mir's nicht übel nehmen, dass ich so unumwunden mit dir rede. Wäre ich nicht dein Freund, so würde mir das natürlich nicht im Traum einfallen. Welchen Nutzen aber hätte die Freundschaft, wenn man unter Freunden nicht aufrichtig seine Meinung sagte? Komplimente machen, Wohlgefallen zu erregen, trachten und schmeicheln, das kann doch jeder. Doch der wahre Freund spricht immer Unangenehmes und trägt keine Bedenken, auch weh zu tun. Ja, dem wahren Freund von echtem Schrot und Korn ist dies sogar das Liebste, denn er weiß, dass Wehtun Wohltun ist.
»Verzeih, ich wollte dich nicht erzürnen«, sagte der kleine Hans, während er sich den Schlaf aus den Augen rieb und seine Nachtmütze abnahm. »Aber weil ich noch von gestern gar so müde war, dachte ich mir, ich könnte eigentlich noch ein bisschen liegen bleiben und den Vögeln zuhören. Weißt du, die Arbeit geht mir viel besser von der Hand, wenn ich vorher die Vögel haben singen hören.«
»So, das freut mich«, sagte der Müller und klopfte dem kleinen Hans auf den Rücken. »Denn ich möchte, dass du zur Mühle hinaufkommst, sobald du dich angezogen hast und mir mein Scheunendach ausbesserst.«
Der arme kleine Hans brannte zwar darauf, in seinem Garten zu arbeiten, denn er hatte die Blumen seit 2 Tagen nicht mehr gegossen. Er wollte aber dem Müller die Bitte nicht abschlagen, da dieser doch ein so guter Freund von ihm war.
»Würdest du es für sehr unfreundschaftlich von mir halten, wenn ich sagte, ich hätte viel zu tun?« fragte er ganz behutsam und schüchtern.
»Allerdings«, antwortete der Müller, »ich glaube, es ist nicht zu viel von dir verlangt, da ich dir ja meinen Schubkarren schenken will. Aber wenn du nicht magst, werde ich selbstverständlich alles selber machen.«
»Oh, auf keinen Fall«, rief der kleine Hans, und er sprang aus dem Bett und zog sich an und ging hinaus zur Scheune. Und dort werkte er den ganzen Tag bis zum Sonnenuntergang. Und beim Sonnenuntergang kam der Müller, um zu sehen, wie es mit der Arbeit vorwärts ging.
»Hast du das Loch im Dach schon repariert, kleiner Hans?«
fragte der Müller fröhlichen Tons.
»Es ist fertig ausgebessert«, antwortete der kleine Hans und stieg die Leiter hinab.
»Ah«, sagte der Müller, »nichts gewährt uns größere Befriedigung als die Arbeit, die wir für andere verrichten.«
»Es ist wirklich ein großer Vorzug, dich reden zu hören«, erwiderte der kleine Hans und setzte sich nieder und wischte den Schweiß von der Stirn. »Ein sehr großer Vorzug sogar. Ich fürchte freilich, mir werden niemals so schöne Gedanken kommen wie dir.«
»Oh, das wird schon werden«, sagte der Müller. »Du musst dir nur mehr Mühe geben. Vorläufig übst du die Freundschaft nur praktisch aus. Aber eines Tages wirst du auch ihre Theorie begreifen.«
»Meinst du wirklich?« fragte der kleine Hans.
»Ganz bestimmt«, antwortete der Müller. »Doch nun, da du das Dach ausgebessert hast, solltest du lieber gleich nach Hause gehen und dich ausruhen, denn ich möchte, dass du morgen meine Schafe auf den Berg treibst.«
Der arme kleine Hans hatte Angst, irgendetwas dagegen zu sagen. Und am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe brachte der Müller seine Schafe hinüber zu Hansens Häuschen, und der ging mit ihnen auf den Berg. Er brauchte den ganzen Tag, um hinauf und wieder hinunter zu gelangen. Und als er heimkehrte, war er so müde, dass er in seinen Stuhl sank und schlief. Er wachte nicht eher auf, als bis es hellichter Tag geworden war. »Wie herrlich werde ich heute in meinem Garten arbeiten«, sagte er und machte sich unverweilt ans Werk.
Aber aus welchem Grund auch immer, nie hatte er Zeit, sich um seine Blumen zu kümmern. Immerzu kam sein Freund der Müller herüber und schickte ihn fort mit langwierigen Aufträgen oder holte ihn, damit er in der Mühle half. Der kleine Hans war mitunter ganz niedergeschlagen, weil er fürchtete, seine Blumen könnten glauben, er habe sie vergessen. Aber dann tröstete er sich wieder mit dem Gedanken, dass der Müller doch sein bester Freund war. »Zudem«, sagte er sich stets, »zudem will er mir seinen Schubkarren schenken, und das ist ein Akt reinen Edelmutes.« So arbeitete der kleine Hans weiter für den Müller, und der Müller sagte allerhand Schönes über die Freundschaft, was Hans wortwörtlich in ein Notizbuch eintrug und nachts immer wieder durchlas, denn er war ein sehr gewissenhafter Schüler. Eines Abends nun saß der kleine Hans noch spät an seinem Kamin, als es laut an die Tür klopfte. Die Nacht war dunkel und schaurig, und der Wind fuhr mit so wildem Getöse ums Haus, dass Hans zunächst dachte, es sei nur der Sturm. Aber ein zweites Klopfen folgte, dann ein drittes, lauter als jedes zuvor.
»Das ist sicher ein armer Wanderer«, sagte der kleine Hans bei sich und lief zur Tür.
Da stand der Müller mit einer Laterne in der einen Hand und einem großen Stecken in der andere. »Lieber kleiner Hans«, rief der Müller, »ich bin in großer Bedrängnis. Mein kleiner Junge ist von der Leiter gestürzt und hat sich verletzt. Ich muss den Doktor holen. Aber der wohnt so weit weg und die Nacht ist so schlimm, dass mir eben eingefallen ist, es wäre doch besser, wenn du statt meiner hingingst. Du weißt, ich will dir meinen Schubkarren schenken, und da ist es doch nur in Ordnung, wenn du mir auch einmal einen Gegendienst leistest.«
»Gewiß«, rief der kleine Hans, »ich betrachte es als eine große Ehre, dass du zu mir gekommen bist und will sofort aufbrechen. Aber leih mir doch bitte deine Laterne, denn bei der Finsternis heute Abend könnte ich sonst den Weg verfehlen und in den Graben fallen.«
»Leider«, erwiderte der Müller, »leider ist das meine neue Laterne, und wenn ihr etwas zustöße, wäre das ein sehr empfindlicher Schaden für mich.«
»Gut, gut, macht nichts, es geht auch so«, rief der kleine Hans und nahm seinen großen Pelzrock vom Nagel und seine warme rote Tuchkappe und band sich einen Schal um den Hals und machte sich auf den Weg. Was tobte da für ein fürchterlicher Sturm!
Die Nacht war so schwarz, dass der kleine Hans kaum die Hand vor den Augen sehen konnte, und der Wind wehte so heftig, dass er sich nur mit Mühe auf den Beinen hielt. Er trug aber alles sehr tapfer, und nach 3 Stunden Wegs kam er zum Doktorhaus und pochte an die Tür. »Wer ist da?« rief der Arzt und steckte den Kopf zum Schlafzimmerfenster heraus.
»Der kleine Hans, Doktor.«
»Und was willst du, kleiner Hans?«
»Der Junge vom Müller ist die Leiter runtergefallen und hat sich was getan. Und der Müller lässt sagen, sie möchten doch gleich hinkommen.«
»Gut«, sagte der Doktor. Er rief nach seinem Pferd und seinen großen Stiefeln und seiner Laterne, kam die Treppe herab und ritt davor nach des Müllers Haus. Und der kleine Hans stapfte hinter ihm drein. Doch der Sturm wurde schlimmer und schlimmer, und es regnete in Strömen. Der kleine Hans konnte nicht sehen, wohin er lief, und schon gar nicht mit dem Pferd gleichen Schritt halten. Zum Schluss kam er vom Wege ab und verirrte sich ins Moor, wo es sehr gefährlich war, denn das Moor war voll tiefer Wasserlöcher. Und in einem davon ist der arme kleine Hans ertrunken. Am nächsten Tage wurde sein Leichnam, der in einem großen Tümpel trieb, von ein paar Ziegenhirten gefunden und zu seinem Häuschen gebracht. Die ganze Gegend ging mit bei seinem Begräbnis, denn alle hatten den kleinen Hans gekannt und gerne gehabt. Der Müller war der Hauptleidtragende.
»Da ich sein bester Freund gewesen bin«, sagte der Müller, »ist es nur recht und billig, dass ich auch den besten Platz einnehme.«
Und so schritt er in langem, schwarzem Rock an der Spitze des Trauerzuges, und dann und wann wischte er sich mit seinem großen Taschentuch die Augen.
»Jedem von uns wird der kleine Hans bestimmt sehr fehlen«, sagte der Schmied, als das Begräbnis vorüber war und alle bei Glühwein und süßem Kuchen gemütlich im Wirtshaus beisammen saßen. »Mir jedenfalls wird er wirklich fehlen«, erwiderte der Müller. »Jawohl, ich hatte ihm meinen Schubkarren schon so gut wie geschenkt. Und nun weiß ich beim besten Willen nicht, was ich damit anfangen soll. Er steht mir zu Hause immerzu im Wege, und er ist in so schlechtem Zustand, dass ich nichts dafür bekäme, wenn ich ihn verkaufte. Ja, ich will mich fortan hüten, je wieder irgendetwas zu verschenken. Man hat bloß den Schaden für seinen Edelmut.«
Der Hänfling schwieg, seine Geschichte war zu Ende.
»Na, und weiter?« sagte der Wasserratz nach einer langen Pause.
»Nun, das ist der Schluss«, sagte der Hänfling.
»Aber was wurde aus dem Müller?«
fragte der Wasserratz.
»Oh, das weiß ich wahrhaftig nicht«, antwortete der Hänfling, »und es ist mir auch ganz einerlei.«
»Daraus sieht man deutlich, Sie sind keiner Anteilnahme fähig«, sagte der Wasserratz.
»Ich fürchte, Sie begreifen die Moral der Geschichte nicht ganz«, bemerkte der Hänfling.
»Die was?« kreischte der Wasserratz.
»Die Moral.«
»Wollen Sie damit sagen, dass die Geschichte eine Moral hat?«
»Gewiss«, sagte der Hänfling.
»Kuckuck«, sagte der Wasserratz höchst erbost, »ich dächte, Sie hätten mir das sagen können, bevor Sie anfingen. Dann hätte ich Ihnen nämlich ganz bestimmt nicht zugehört. Im Gegenteil, ich hätte »Pa« gesagt, wie der Kritiker neulich. Immerhin kann ich das ja jetzt nachholen.« Und er brüllte aus vollem Hals »Pa«, schwenkte den Schwanz und kroch in sein Loch zurück.
»Und wie gefällt Ihnen der Wasserratz?« fragte die Ente, die ein paar Minuten danach angerudert kam. »Er hat eine Menge hervorragender Eigenschaften, aber für meine Person hege ich die Gefühle einer Gattin und Mutter. Mir scheint, er hat sich über mich geärgert«, meinte der Hänfling, »und zwar, weil ich ihm eine Geschichte mit einer Moral erzählt habe.«
»Ach, das ist immer ein sehr gefährliches Unterfangen«, sagte die Ente, und damit hatte sie vollkommen recht.
Henning Fieser las ein Märchen von Oscar Wilde, das nach dem englischen Original »The Devoted Friend« von ihm selbst frei ins Deutsche übertragen wurde.